»Ich werde Ihnen sagen, wie Sie es wieder gut machen können«, sagte er. »Sie schulden mir etwas, kein Geld, einen Gefallen, einen Job, den ich Ihnen später nennen werde. Wenn ich Sie darum bitte, werden Sie es tun, ohne Ausreden.«
Er stand nun wenige Zentimeter von Quinn entfernt, ragte über ihm und seine dunklen Augen starrten ihn mit brutaler Intensität an.
»Sind wir uns einig, Mr. Quinn?«
»Natürlich. Wie kann ich das ablehnen?«
»Können Sie nicht.«
Er ließ seine Worte wirken und drehte sich um, um sich wieder auf seine Polster zu legen. Er lehnte sich zurück in seine Kissen und schnippte mit den Fingern. Sofort sprangen zwei geschmeidige junge Frauen, eine menschliche, eine deltanische, an seine Seite und begannen, ihn liebevoll und still zu streicheln. Quinn würgte die Galle seines Neides hinunter, wartete schweigend und geduldig auf seine Entlassung. Nachdem er eine Minute oder mehr mit seinen Kurtisanen gescherzt hatte, machte Gans eine kleine Show daraus, zu bemerken, dass Quinn noch da war.
»Eine Sache noch«, sagte er, »falls Sie denken sollten, dass Sie hier einfach so rauskommen.« »Das kommen Sie nicht.«
»Oh nein«, Quinn schloss die Augen und versteifte sich. Die Schläge kamen. Ein Tritt fegte seine Beine unter ihm weg und er fiel auf den Rücken. Schläge regneten auf ihn hinab, bearbeiteten sein Gesicht und einige gut platzierte Magenschwinger schlugen ihm den Atem aus den Lungen. Jemand zog ihn auf die Beine und hielt ihn aufrecht, aber Quinn wusste, dass er sich nicht bedanken musste. Er hatte genügend Prügel in seinem Leben bezogen, um zu wissen, dass sie ihn nur stützten, um ihn als Punching Ball zu benutzen. Seine Sicht war getrübt und blutverschmiert, so dass er jeden neuen Schlag, der ihn am Körper oder am Kopf traf, nur als dunklen Schemen wahrnahm. Die Hände, die seine Arme festhielten, ließen ihn los, aber er machte sich keine Hoffnung. Das bedeutete nur, dass derjenige, der hinter ihm gestanden hatte, nun dem Angreifer aus dem Weg ging, der Quinn in die Leistengegend trat. Brechreiz stieg in ihm auf und er fiel auf die Knie, was wahrscheinlich ziemlich hilfreich für denjenigen war, der ihn mit seiner Pistole gegen den Kopf schlug. Er kippte seitwärts zu Boden, ein dicker Strom von blutigem Speichel löste sich von seinen aufgeschlagenen Lippen und lockeren Zähnen. Er blinzelte langsam und bemühte sich, durch die heftigen Schwellungen an seinen Augen etwas zu sehen. Er erkannte den weißen Stoff wieder, in denen die Beine steckten, die vor ihm standen. Er überwand den scheußlichen Schmerz, der von seiner Wirbelsäule bis in den Nacken zog, und drehte den Kopf langsam, bis er zu Seth hinaufsah.
»Schöne Schuhe«,
gurgelte er, wobei blutige Speichelblasen aus seinem Mund tropften.
»Danke«, sagte Seth.
Dann trat er zurück und ließ seinen Fuß in Quinns Rippen krachen. Er brach zwei von ihnen.
»Das reicht«,
sagte Gans und die Schläge hörten auf. Morik Mohl stellte Quinns zerzauste und schlappe Körpermasse behutsam in eine krude Kopie einer stehenden Position. Er drehte ihn in Richtung Gans, wobei Quinn den Orioner sowieso nicht erkennen konnte, oder überhaupt etwas, was das anging. Er vernahm Gans Stimme wie durch einen Nebel.
»Falls jemand fragen sollte, bin ich in der Dusche ausgerutscht?« krächzte Quinn. »Sehr gut. Wir bleiben in Verbindung.«
In den Händen des Tarmeliten war Quinns Abgang aus Gans Schiff eine Mischung aus verschwommener Sicht und einer Tortur des Schmerzens. Das Licht im Gang erschien grell und strahlend im Vergleich zu dem gedämpften, rauchigen Nebel im Bau des Orioners und stach in seinen geschwollenen Augen. Er war tatsächlich dankbar, als sein Kinn auf dem Boden des Andockrads von Vanguard aufschlug und er Fußtritte hörte, die zurück in die Omari Econ gingen. Deren Luke schloss sich knarrend. »Ich bin allein und ich lebe noch«, begriff er. Er brauchte einige Momente, um es zu glauben. Langsam rollte er auf seinen Bauch und tat einige flache Atemzüge. Er krabbelte vorwärts. Jeder Knochen und jedes Gelenk brannten. Als seine Arme, seine Beine und sein Rücken schließlich aufgaben, plumpste er auf den Boden, blieb einige Minuten liegen und sah sich dann danach um, wie weit er gekommen war. Zu seinem Ärger hatte er sich weniger als 20 Meter vorwärts bewegt. Er beschwor die kümmerlichen Reste seines jugendlichen Überlebensinstinkts und zwang sich, eine Hand vor die andere zu setzen und sich so vorwärts zu schleppen. »Es ist ein langer Weg bis zur Bar«, sagte er sich selbst. »Krabbel weiter.« Diego Reyes blickte in die endlose Weite hinter dem Hauptfenster in Dr. Fischers Quartier und wünschte sich für einen Moment, dass er sich in der tröstlich stillen Dunkelheit einfach verlieren könnte. Hinter ihm saß der Doktor auf seinem Sofa und nippte an seinem gesüßten, halb entkoffeinierten Kaffee, den er für den spontanen, spätabendlichen Besuch des Commodore aufgesetzt hatte. »Schlimmer als die Minor-Krankheit geht es tatsächlich nicht mehr«, sagte Fischer. »Ich wünschte, ich könnte dir einen Silberstreif am Horizont für die Situation deiner Mutter bieten, aber...« »Nun, es tut mir verdammt leid, Diego.« Reyes blickte Fischers Reflexion an, die sich geisterhaft gegen das Licht der Sterne auf der anderen Seite des transparenten Aluminiumfensters abzeichnete. Die mit der Zeit schlechter gewordenen Augen des älteren Mannes vermittelten Gelassenheit. Es war ein Gefühl, um das ihn Reyes an diesem Abend nur beneiden konnte. »Ich habe die letzten 4 Tage damit verbracht, darüber nachzudenken, wie fürchterlich es sein muss, solch ein Todesurteil zu erhalten«, sagte Reyes. »Nur noch wenige Monate zu haben, um über das Ende seines eigenen Lebens nachzudenken. Ich konnte es einfach nicht fassen. Dann verloren wir die Bombe. 2 Monate oder 2 Minuten, das macht kaum einen Unterschied«, sagte Fischer. »Egal, wie sehr wir auch glauben, dass wir bereit für den Tod sind, niemand ist wirklich bereit. Nicht wirklich.« »Vielleicht nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Wissen über eine tödliche Krankheit und dem Sterben in einem Hinterhalt. Bist du da sicher? Gibt es für dich verschiedene Grade des Todes?« »Ich kann an der Minor-Krankheit keine Rache nehmen, aber ich kann die Bastarde jagen, die die Bombe angegriffen haben.« »Warte mal, Diego, du solltest keine voreiligen Schlüsse ziehen.« In all den Jahren hatte Reyes gelernt, Fischers Rat zu beachten. Der alte Mediziner, obwohl er ein jähzorniger Geizhals war, war dafür bekannt, dass er in seiner Freizeit eine recht ordentlich klingende Weltanschauung vertrat. Nichtsdestotrotz klangen seine warnenden Worte heute Abend naiv. Reyes Stimme kochte vor Zorn. »Es war ein Routineflugsieg, genauso einfach, wie es klingt, mit der Einschränkung, dass sie nicht mehr zurückkommen.« Fischer lehnte sich mit einem leichten Stöhnen vor und stellte seinen Becher auf einem antiken Kaffeetisch aus Zedernholz ab. »Das ist der Job«, sagte der Doktor. Der kratzende Klang seiner Stimme war ein wenig ausgeprägter als sonst. »Manchmal gehen die Dinge schief, aber es spielt keine Rolle, wie oft dich das Leben niederwirft. Was zählt, ist, wie oft du wieder aufstehst.« »Erspar mir die aufmunternden Worte, Herr. Ich weiß, dass Risiko dazugehört«, sagte Reyes, in dessen Magen die dämonischen Zwillinge Zweifel und Bedauern miteinander rangen. »Aber das Ravenna-System ist gut kartografiert. Es gab keine Anomalien.« In einem Zug leerte er seinen eigenen Becher mit schwarzem, ungesüßten Kaffee. »Wenn das kein Angriff war, warum wird mein Schiff dann vermisst?« Fischer faltete seine Hände. »Einem Raumschiff kann eine Menge passieren, selbst unter den besten Umständen. Es gibt immer noch eine Menge Dinge in dieser Galaxie, die wir nicht verstehen.« »Hier ist etwas, das ich verstehe«, sagte Reyes und drehte sich vom Fenster weg. »Ein gutes Schiff mit einem großartigen Captain kommt nicht mehr nach Hause.« Er stapfte zur Küchenzeile und schüttete sich selbst eine neue Tasse Kaffee ein. Ein schwacher Duft von Zimt und Muskatnuss stieg mit dem Dampf auf. »Soweit es mich betrifft, lautet die einzige Frage von Relevanz, wer hat es getan, die Klingonen oder die Tolianer?« »Warum erklären wir nicht beiden den Krieg? Könnte man später einige Zeit mitsparen.« Reyes blickte den Doktor finster an, als er seinen Becher hochnahm und kühlend pustete. »Ravenna ist ein ganzes Stück von der klingonischen Grenze entfernt und die Endeavour patrouilliert dort bereits seit einigen Wochen. Aber die Tolianer haben noch nie irgendwelches Interesse an der Taurus-Region gezeigt, so dass ich nicht verstehen kann, warum sie sowas tun sollten.« Fischer strich sich über seinen Bart und sagte,
Die Tolianer mögen nicht so laut mit ihren Säbeln rasseln wie die Klingonen, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie uns mit offenen, was auch immer sie haben, empfangen haben.«